Herzlichen Dank. Wir haben sicher an ein Wort gedacht, das in Johannes 14 steht. Ich gehe hin, euch die Städte, die Wohnungen zu bereiten. Wenn es nicht so wäre, dass sie schon für euch da sind, dann hätte ich es euch gesagt. Doch ich gehe hin, die Städte, die Wohnungen zu bereiten. Ehrlich gesagt, bei solch einem Lied möchte man am liebsten von hier gehen. Einfach nicht nur singen, von der Erde reiß mich los, sondern komme, Herr Jesus, und nimm uns heim. Seid alle herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Und wir beginnen mit dem Lied 119. Das passt einfach jedes Mal und bringt auch unseren besonderen Wunsch zum Ausdruck. Regen des Segens soll fallen. Eigentlich fühlen wir wohl alle danach, den Chorus weiter zu singen und noch weiter zu singen, bis die Ströme des Segens herabkommen, bis es wahr wird, wahr wird. Singen wir als zweites Lied 187. Quell der Barmherzigkeit, Born aller Huld, singen wir Glaube nur, Glaube nur.
Glaube nur, Glaube nur, alles ist möglich, oh Glaube nur, Glaube nur, Glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier.
Dies ist der Tag.
Dies ist der Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Ich lieb ihn.
Ich lieb ihn. Ich lieb ihn, das teure Gotteslamm, das mich geliebt und für mich da am Kreuz starb.
Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Danke. Es soll einfach so sein, er hat uns zuerst geliebt. Er spricht, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht eine bleibende sei. Es ist einfach wunderbar zu wissen, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass Gott vor Grundlegung der Welt, ehe er die Welt gegründet, ehe es einen Anfang gab, ehe es einen Garten Eden gab, ehe es den Sündenfall gab, vor Grundlegung der Welt hat Gott uns in Jesus Christus erwählt, um ewig bei ihm zu sein, Söhne und Töchter Gottes. Einfach wunderbar, aber glauben kann es nur der, der in die Erwählung einbezogen ist. Für alle anderen ist das gar nicht fassbar, gar nicht glaubhaft, für uns beides, weil es uns geoffenbart worden ist. Wir haben jetzt noch eine Kindersegnung und dann werden wir die Jugendlichen bitten, die waren ja am Wochenende in Losburg. Ich war auch dort, war eine schöne Zeit. Gott hat uns gesegnet. Es ist schön, wenn man hört, über 100 Jugendliche haben sich angemeldet, um an diesen, ich sag mal, besonderen Versammlungen teilzunehmen. Schön ist, wenn ein Mensch die Möglichkeit bekommt, das Leben dem Herrn zu weihen, wenn es noch nicht gelebt ist, sondern mit ihm aus Gnaden gelebt werden kann. Das ist ein Geschenk Gottes. Die Jugendlichen kommen doch bitte direkt, nicht zaghaft, sondern tapfer nach vorne und singt uns einfach ein Lied zur Ehre des Herrn.
Wort hält, lebt ewiglich.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, das war ja ein Bibelvers nach dem anderen. Einfach schön, dass auch Gottes Wort gesungen wird. Die Psalmen sind alle gesungen worden. Die Propheten wurden gelesen, aber die Psalmen wurden immer gesungen. Die wurden immer gesungen. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, heute habe ich in der Tat einen außergewöhnlichen Bericht zu geben. Das Erste in diesem gewaltigen Bericht ist der schöne Umstand, dass Gott uns dazu gebrauchen konnte, für ganz Indonesien und für ganz Malaysia die Voraussetzung zu schaffen, dass die Bibel neu gedruckt, in der das Wort Allah kein einziges Mal mehr vorkommen wird. Sagt einfach mal Halleluja, preis sei Gott. Wir haben eine Ablichtung gemacht von 1. Mose, zum Teil noch Kapitel 1, Kapitel 2 und dann einige Verse aus Kapitel 3. Und in der alten Bibel steht auf den Seiten, die ihr jetzt seht, noch 40 Mal das Wort Allah. In der neuen Bibel, die jetzt gedruckt wird und im Jahre 2005 herausgebracht, wird das Wort Allah kein einziges Mal mehr stehen. Wir haben ja ein Traktat geschrieben über die Religion des Islam und ein Bruder, der unsere Predigten ins Indonesische übersetzt, hat es gelesen. Er ist selber Professor, ist selber Doktor, gehört zur Bible Society in Indonesien, hat es vorgetragen und beanstandet, dass eben Allah kein biblischer Begriff ist und dass das Wort nicht in die Bibel hineingehört. Und siehe da, er hat Gehör gefunden und so wird die Bibel neu gedruckt. Ist das nicht etwas Herrliches? Also Dank sei dem lebendigen Gott. Man kann hier mit Fug und Recht sagen, sein Wort kehrt nicht leer zurück, sondern richtet aus, wozu es gesandt wurde. Nun ganz kurz einen Blick auf die urgewaltige Reise durch Südamerika und dann auch durch Nordamerika. Es war eine Reise, die einfach von Unterschieden geprägt war. Es ging über Buenos Aires und dann Santiago und dann Concepción in Chile. Und ich will mich einfach auf das Allerschönste konzentrieren. Gut war es fast überall, aber in Chile hatten wir Außergewöhnliches in 3 Tagen erleben dürfen. Einfach Außergewöhnliches. Da war eine Gemeinschaft, hauptsächlich oder vielleicht ganz aus Deutschen, die vor zig Jahren, Anfang der 60er Jahre, ausgewandert waren. Und diese Gruppe, diese Gemeinschaft hat im Januar dieses Jahres durch ein Ehepaar namens Schmidt, das nach Krefeld kam und die Versammlungen zum ersten Mal miterlebte und dann zurückkehrte und alles brannte, ihr Herz brannte und sie haben von dem berichtet, was sie erlebt haben und haben die Broschüren die Predigt den Bruder Brenhims weitergereicht und weitergereicht, immer wieder neu bestellt und nachbestellt und Videos bekommen. Und siehe da, um es kurz zu machen, nach der letzten Predigt habe ich einfach gesagt, in Bezugnahme auf Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi taufen. Ihr alle kennt ja die Bibelstelle, und fügte am Ende hinzu, nämlich Vers 41, und die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Dann habe ich nur noch gesagt, Brüder und Schwestern, wenn ihr das Wort Gottes wirklich auf- und angenommen habt, dann gehen wir gemeinsam zur Taufe. Ich gab ihnen ein paar Stunden Zeit, um die nötige Kleidung zu finden. Die hatten sie ja schon. Und stellt euch vor, ich durfte 125 Brüder und Schwestern an einem Samstagnachmittag zwischen 13 und 14.30 Uhr taufen. 125. Das war die zweitgrößte Zahl, die ich gewürdigt war, in meinen vielen Jahren zu taufen. Nur einmal in Indien, in Madras, waren es 129, die getauft wurden. Es war also in der Tat ein Siegeszug Gottes für die Wahrheit, und das Wort ist wirklich nicht leer zurückgekommen, sondern hat ausgerichtet, wozu es gesandt worden war. Und der Bruder Manfred schreibt: Lieber Bruder Frank, allerherzlichsten Dank für deinen Besuch bei uns in Chile. Meine Gedanken wandern immer zurück an die unvergesslichen Tage, die uns von Gott geschenkt wurden, um ein neues Fundament in unserem Leben zu schaffen. Etliche sind traurig, dass sie sich nicht haben taufen lassen. Und dann geht's noch ein bisschen weiter. Die müssen nicht unbedingt traurig bleiben, die können sich ja noch taufen lassen. Ja, einfach schön. Ja, und dann ging es natürlich weiter nach Lima, Peru. Und da muss ich sagen, ein Ehepaar aus Chile, das der Sache nicht traute, dass diese Gemeinschaft oder die Leitung es gestatten würde, dass getauft werden kann, die haben sich auf den Weg aus Chile gut 3000 Kilometer auf den Weg gemacht, um nach Lima, Peru zu kommen, um sicher zu sein, dass sie dort getauft werden können. 62 Stunden Busfahrt. Und wer einmal in den Ländern war, der weiß, welche Straßenverhältnisse dort existieren. Als ich diesem Ehepaar im Hotel begegnete, als ich hörte, was sie zum Ausdruck brachten, was sie bewegte und wie die Gewissheit sie erfüllte, dass sie einfach die Gelegenheit wahrnehmen wollten, um biblisch getauft zu werden. Einfach schön, dass Gott es so fügt. Die größte Versammlung war dann auch in Lima, etwa 1200 Menschen. Und wir vertrauen dem Herrn, dass auch dort das Wort läuft und ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Ich wurde auch zum Radio gerufen, auch zum Fernsehen gerufen, wieder ein Live-Interview gegeben, so dass das Wort des Herrn auch in diesen Regionen, in diesen Ländern laufen kann und die Auserwählten erreicht werden. Und jetzt mache ich einen Riesensprung. Es ging auch diesmal nach Jeffersonville, in die Gemeinde, in der Bruder Branham gedient hat, gepredigt hat. Ich habe dort Billy Paul Branham getroffen, Joseph Branham getroffen, Rebecca Smith, geborene Branham, getroffen, George Smith, den Sohn von Billy Paul. Und ich will nur den Teil hervorheben, der mir zum Segen gereichte, und der wird sich auch euch zum Segen gereichen. Wir haben einiges ausgetauscht, besonders die übernatürlichen Dinge, die Gott getan hat, und unter anderem auch was den Dienst Bruder Branhams betrifft, dem ja der Engel des Herrn am 7. Mai 46 nach 23 Uhr gesagt hat, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden dir zwei Zeichen gegeben werden. Nachzulesen, 2. Mose, 4. Kapitel von Vers 1. Und dann geschah es, dass Billy Paul zu mir sagte: Bruder Frank, ich habe es mit eigenen Augen oft genug gesehen, ich habe es miterlebt. Darf ich dir zeigen, wie mein Vater, wie Bruder Branham die Hand des Patienten, die rechte Hand des Patienten in seine linke Hand nahm? Ich möchte das eben mal vorführen. Ich bitte Bruder Illing, mal zu kommen. Bruder Illing war schon lange, zu lange nicht mehr hier. Aber Bruder Illing ist der einzige Bruder, den ich heute hier sehe, der Bruder Branham 1955 in Karlsruhe gehört hat und persönlich miterlebt hat. Und wir kennen uns schon über 50 Jahre. Bruder Reinhold Illing, ich möchte das vor der ganzen Versammlung genauso zeigen. Komm etwas zurück. Genauso zeigen. So hat Bruder Branham seine Hand nach innen gehalten und die Hand des Patienten so in seine Hand genommen. Und an der Innenseite der Hand Bruder Branhams erschien der Krebs oder der Tumor, den der Patient hatte, für den Bruder Branham gerade beten sollte, erschien hier auf der Innenseite, auf der Handfläche Bruder Branhams, erschien der Krebs oder der Tumor, und die Person sollte die Augen nicht schließen, sondern zuschauen, denn in dem Moment, wo Bruder Branham beten würde und die Heilung stattgefunden hat, verschwand die Krankheit im gleichen Augenblick von der Hand Bruder Branhams. Es war also urgewaltig für mich, das auch mal so persönlich mitzuerleben. Die anderen Gaben haben wir ja persönlich miterlebt. Aber gerade das mit der Hand so direkt mal gezeigt zu bekommen, wie es besonders in den Jahren 46, 47, 48 und dann auch immer wieder geschah. Danke, Bruder Reinhold Illing, und danke euch, dass ihr zugehört habt. Und Brüder und Schwestern, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Gott hat Verheißungen gegeben und hat sie eingelöst und hat uns in diesem prophetischen Zeitalter einen Propheten gesandt nach dem Format des Elia, der eine heilsgeschichtliche Aufgabe, einen Dienst hatte. Und das sagen wir immer wieder, wenn der Dienst Bruder Brenhams, der Gott gesegnete, von Gott verheißene Dienst nicht gewesen wäre, dann würden wir heute noch alle unsere eigenen Wege gehen, hätten gar keine Erkenntnis der Zeit, in der wir leben, werden keine göttliche Offenbarung des prophetischen Wortes und der Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit. Nur noch zwei Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Ihr wisst, am Freitag vergangener Woche ist ja die europäische Verfassung in Rom von 25 Regierungen unterschrieben worden. Drei haben zusätzlich unterschrieben, die jetzt hinzukommen sollen. Aber was ich euch zeigen möchte, ist nicht nur interessant. Das ist nicht nur interessant, sondern spricht eine so deutliche Sprache, dass der Blinde, so er noch Gefühl hat, es mit dem Krückstock spüren kann. Ich lese euch, was hier geschrieben steht. Papst Innozenz X sieht, wie der deutsche Kanzler und vorher alle anderen und nach ihm auch und sein Außenminister die Verfassung unterzeichnen. Höret gut zu. Am 15. März 1957, als der erste Vertrag unterzeichnet wurde, unter dem gleichen Papstbild hat Schumann, Gasperi und Adenauer die römischen Verträge unter dem Papst. Und das war der berüchtigste Papst von allen, der dafür gesorgt hat, dass ganz Europa unter ein Haupt kommt. Als ich das so sah, ihr könnt es euch ja vorstellen, wie die Offenbarung dann auflebt, wie man dann zu den Kapiteln geht und hineinschauen kann und erkennt, was jetzt vor unseren Augen Realität wird. Ob Daniel 2, ob Daniel 7, ob Offenbarung 13, ob Offenbarung 17. Und ich habe es gestern in Salzburg gesagt und Bruder Müller und alle aus Österreich lassen Sie herzlich grüßen. Ich habe es gestern in Salzburg gesagt, wenn wir nur Offenbarung 18, Vers 4 lesen, eine Stimme erscholl aus dem Himmel, ihr mein Volk, gehet heraus. Wenn wir nicht vorher Offenbarung 17 lesen, die Gesamtbeschreibung der Endzeit, das gesamte Bild von Rom, der römischen Kirche, von der Mutter und von den Tochterkirchen, wenn wir das Gesamtbild von Offenbarung 17 nicht vor Augen haben, dann wissen wir doch in Offenbarung 18 gar nicht, wo wir herauskommen sollen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Das ist einfach, das muss einfach bei uns mal nicht nur gehört werden. Das müssen wir verstehen. Meint ihr, Bruder Brenhim wollte sich nur Feinde machen, indem er die Dinge aufgedeckt hat und genau gesagt, den Vorhang gezogen und genau gesagt, worum es geht? Nein, er musste es, um uns, die wir jetzt in dieser Zeit leben, wo alles nur noch betrogen und belogen wird. Da haben wir besonders auch in dem nächsten Artikel den Beitritt der Türkei. Und dann heißt es tatsächlich, die Kulturen müssen zusammengeführt werden. Und die Religionen müssen zusammengeführt werden. Und das 70 Millionen Land des Islam bildet ja die Grenze zwischen Europa und Asien. Und diese Grenze muss überschritten werden. Man muss zusammenkommen, weil wir eine Völkergemeinschaft sind. Es werden Worte neu geprägt und gebraucht. Und dann denken wir an die genau 12 Millionen Muslime, die in ganz Westeuropa leben. Und dann denken wir an Papst und wer sie alle sein mögen. Wir haben nur einen Gott, sagen sie. Und keiner wagt es, vielleicht wissen sie es nicht, aber keiner wagt es, die Dinge beim Namen zu nennen. Warum? Weil geschrieben steht, dass es so sein wird. Wir werden an der Endzeitentwicklung nichts ändern, auch was die Wahl in den USA betrifft. Es gibt Brüder innerhalb der Botschaft, die verschiedene Behauptungen aufstellen. Ich habe das nicht nötig. Wir wissen, Mr. Kerry ist geborener Jude. Seine Eltern, sein Vater, kommt aus Österreich-Ungarn, ist ausgewandert vor dem Ersten Weltkrieg, reiner Jude, hat seinen Namen gewechselt und der John ist schon als Kerry geboren und ist schon der katholischen Kirche beigetreten. Ich glaube, der Vater schon der katholischen Kirche beigetreten, aber ist hundertprozentiger Jude. Und wisst ihr, warum die Brüder innerhalb der Botschaft sagen, der nächste Präsident muss ein Katholik sein? Und wenn es nicht Kerry ist, wird es die Clinton werden. Uns spielt das gar keine Rolle. Schon längst und lange hat die römisch-katholische Kirche im protestantischen Amerika nicht nur Wurzel geschlagen, sondern hat schon dort ihr Zuhause gefunden. Man muss nur die Fotos des Herrn Bush zusammen mit Papst sehen. Und wenn er dann sagt, wir glauben, dass sie die größte moralische Autorität auf Erden sind und das Loblied auf ihn singt. Nein, ungeachtet dessen, wer weiter regieren wird oder neu regieren wird, die Endzeit wird niemand aufhalten. Alles nimmt seinen Lauf. Eine Vereinigung von Religion und eine Vereinigung in der Politik und natürlich auch eine Konzentration innerhalb der Wirtschaft. Brüder und Schwestern, wir wollen uns nicht an diesem Teil allein aufhalten, sondern einfach die Heilige Schrift noch betrachten. Und ich bitte darum, dass es uns doch immer kostbarer werden möchte. Welch eine Gnade es ist, in dieser Zeit stille zu werden vor dem Angesicht Gottes und die eine Stimme zu hören, die Stimme des guten Hirten, das eine Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Vielleicht noch die Bemerkung, weil man ja in Kreisen der Botschaft immer noch von den sieben Donnern besonders spricht. Ich habe mir die Aufgabe gemacht und bat darum, 76 Zitate aus dem Internet rauslaufen zu lassen, die ich allesamt gelesen habe. Und wer das 77. nicht liest, das auf der drittletzten Seite im Siegelbuch geschrieben steht, braucht sich kein Urteil über die 76 zu machen oder weiterzugeben. Ich will nicht näher darauf eingehen, es bleibt aber dabei, was Bruder Branham am Ende der letzten Predigt über das siebente Siegel sagte, in den letzten 7 Minuten, wie keiner weiß, wann das Kommen Christi stattfinden wird, so wird keiner wissen, was die 7 Donner sind. Und das genügt uns, wir sind sehr zufrieden damit, denn es steht nicht geschrieben, wer das Geheimnis weiß, wird entrückt werden, sondern die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Wir haben es nicht nötig, uns in Diskussionen zu verlieren. Die Zeit ist zu kostbar. Es geht um unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag unseres Herrn. Wir haben ja im Einleitungswort gehört von der Zuversicht, von dem Glauben. Und lasst mich dazu noch aus Hebräer 11 den ersten Vers lesen. Hebräer 11. Kapitel, 1. Vers. Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Abraham hat Isaak noch nicht gesehen, aber er glaubte. Er glaubte, was Gott gesagt hat. Zuerst hat er ja kräftig gelacht und geglaubt. Es ist schön, wenn man lacht, aber glaubt. Glaubt, auch wenn es unmöglich erscheint, aber glaubt, weil Gott es gesagt hat. Wenn Gott etwas sagt, übernimmt er dafür die Verantwortung. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, denn er sorgt dafür, er wacht über seinem Wort. Mir liegt besonders auf dem Herzen, heute kurz darüber zu sprechen, wie die Jünger den Herrn, ihren Meister, darum baten, zu wissen, wo er denn wohnt. Sie wollten zu ihm kommen. Sie wollten nicht nur Gleichnisse hören mit allen anderen. Sie wollten wissen, wo er wohnt und wollten zu ihm kommen und dort hören, was er ihnen zu sagen hat. Ich lese dazu Matthäus 13, ein uns geläufiges Wort, Matthäus 13 von Vers 34. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksscharen und ohne Gleichnisse redet er nichts zu ihnen, es sollte sich das Wort des Propheten erfüllen, der das sagt, ich will meinen Mund zu Gleichnissen auftun, ich will aussprechen, was seit Grundlegung der Welt verborgen gewesen ist. Jetzt kommt eigentlich der Ausspruch, der Vers, auf den ich mich beziehe. Hierauf entließ er die Volksmenge und begab sich in seine Wohnung. Da traten seine Jünger zu ihm und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut und dem Acker. Das Wort Wohnung hat mich einfach bewegt. Sie gingen dorthin, wo die Volksmenge keinen Zutritt hatte, wo der Herr sich zurückziehen konnte, wie du und ich, wenn wir in unsere Wohnung hineingehen, dann sind wir für uns. Aber gerade dort, wo der Herr seine Wohnung hatte, sind die Jünger mit ihm gegangen. Und ich sage noch einmal, es genügte ihnen nicht, zu hören, dabei zu sein, wenn der Herr zu den Volksscharen spricht. Sie folgten ihm, sie traten zu ihm, als er in seine Wohnung ging. Sie wollten von ihm den Kern der Sache erfahren. Nicht nur das Gleichnis hören, sondern das, was im Gleichnis verborgen ist, das wollten sie von ihm erfahren. Wohnung im Alten Testament, man kann mit 2. Mose 25 beginnen, wo der Herr die Weisungen gab, wie die Wohnung, die Stiftshütte, wie alles vorbereitet werden sollte. Denn Gott hatte ja gesagt, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein. Derselbe Gott hat zu David gesprochen, 2. Samuel 7 und an verschiedenen Stellen, wenn man die Parallelbibelstellen dazu nimmt, welch eine Wohnung ist es, die du mir bauen könntest? Und dann zu Jesaja 66. Der Herr wohnt nicht in einem Haus von Menschenhand erbaut. Wo ist die Wohnung? Wo ist die Stätte meiner Ruhe? Wo kann ich wohnen? Und dann gehen wir zu Johannes, dem 1. Kapitel, zum 14. Vers. Und hier steht geschrieben, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott hat sich herabgeneigt in seinem eingeborenen Sohn. Ich lese es. Und das Wort wurde Fleisch und nahm seine Wohnung unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen Sohn vom Vater verliehen wurde, eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte. Oder wie die andere Übersetzung sagt, voller Gnade und Wahrheit. Gott ist zu uns gekommen, hat sich uns geoffenbart. Und so müssen auch wir jetzt zu ihm kommen. Wir müssen mehr wissen, als nur in Gleichnissen gesagt worden ist. Und dazu hat Gott ja den prophetischen Dienst gegeben. Aber hier ist der Punkt. Wir müssen dahin kommen, wo der Herr gegenwärtig ist, wo er Wohnung genommen hat, wo er zu finden ist, wo er zu hören ist. Man kann nicht dahin gehen, wo Menschen das Wort haben, sondern dahin, wo der Herr redet. Und was soll ich euch sagen? Ihr alle kennt die Bibelstellen aus Kolosser, dem 1. Kapitel, Vers 19 und 20. Da wird uns berichtet, was in und mit unserem Herrn geschah. Kolosser, 1. Kapitel, Vers 19 und 20. Vielleicht lesen wir Vers 18 mit. Ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene, der aus den Toten hervorkam, der in allen Beziehungen den Vorrang haben sollte. Denn es war Gottes Ratschluss, dass in ihm die ganze Fülle wohnen sollte. Wohnen sollte, wohnen sollte. Und wohnen sollte, um durch ihn, mit sich alles zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Es war einfach so, dass Gott zu uns Menschen gekommen ist. Gott hätte ja einen neuen Anfang machen können und dem Adam und der Eva nach dem Sündenfall den Rücken zuwenden und sagen, das habt ihr euch eingebrockt und das könnt ihr jetzt auch dann genießen. Nein, Gott hat den Menschen zur Gemeinschaft mit sich geschaffen. Und für alle, die noch Mühe haben, den Sündenfall biblisch zu erkennen und einzuordnen, ich bitte euch doch darum, nur für einen Moment darüber nachzudenken, wenn David im Psalm 139 und an anderen Stellen ausruft, auch in seinem Bußpsalm, in Sünden bin ich geboren. Ja, wir alle sind in der ursprünglichen Sünde geboren. Und man muss einfach mal wissen, dass durch den Sündenfall der Feind mittels des Schlangen in die Menschheit hineingekommen, eigentlich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und dass deshalb Maria der Eva gegenübersteht, dort Eva, und die Verführung, der Betrug, das Hineinkommen des Feindes in das Menschengeschlecht. Und hier Maria und die Überschattung durch den Heiligen Geist und das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Brüder und Schwestern, wenn der Sündenfall nicht durch Zeugung geschehen wäre, hätte die Wiedergutmachung des Sündenfalles nicht durch Zeugung geschehen brauchen. Es gehört einfach dazu. Und das muss man wissen. Im Sündenfall hat der Feind sein Wesen und sein Werk getan. In der Wiedergutmachung, dass wir als Söhne und Töchter Gottes in unseren ursprünglichen Stand zurückversetzt werden konnten, hat Gott gehandelt. Denn so steht es geschrieben, Heiliger Geist wird dich überschatten. Wenn man dann gerade über diesen Punkt die Kritiker hört, die Bruder Brenhem schier zerreißen könnten, weil er aufgedeckt hat, worin der Sündenfall geschah. Und das wollte Satan um jeden Preis verhindern. Satan wollte die Menschen im Betrug lassen. Und dann denke ich gern daran, als Bruder Brenhem, und man hört es an seiner Stimme sehr, sehr deutlich, sagte, derselbe Engel des Herrn, der zu mir kam, am 7. Mai 1946, er stand in meinem Raum und sagte es mir, was im Garten Eden geschah. Kurz vor Mittag das eine und vor Sonnenuntergang das andere am gleichen Tage. Die Verführung und das Erkennen Adams am gleichen Tage. Brüder und Schwestern, ich habe keine Mühe, gar keine Mühe, das Zeugnis eines wahren Knechtes Gottes zu hören und anzunehmen. Und noch ein Punkt, der in diesem Zusammenhang erwähnt werden kann, ist folgender. Die Kritiker lesen ja nur 1. Mose 4 von Vers 1 und Adam erkannte sein Weib. Vergessen aber, dass die Verseinteilung und die Kapiteleinteilung erst 300 Jahre vor Christus vorgenommen wurde. dass erst nachdem der Prophet Malachi 400 Jahre vor Christo geschrieben wurde, erst da gab es die gesamte Fassung der drei Dinge, der Bücher Mose, der Psalmen und der Propheten. Vorher sind sie überall als Einzelbücher und zwar als Rollen herumgereicht worden. Man muss es einmal nachlesen, wenn wir 1. Mose 1, 2, 3, 4 heute lesen würden, wie es ursprünglich geschrieben wurde, dann steht da nicht Vers 3 oder Vers 28, dann steht da nicht Kapitel 4 von Vers 1 bis 4, dann ist geschrieben und geschrieben und geschrieben worden. Wer also in Kapitel 3 liest, was im Garten Eden geschah, und dann in Kapitel 4 weiterliest, ohne einen neuen Anfang zu machen, sondern einfach den Bericht weiterliest, hat überhaupt gar keine Not. Aber seht, das sind Dinge, die Gott uns einfach zeigt, um auch denen zu helfen, die noch Mühe haben, eine göttliche Offenbarung als wahr anzunehmen, dann erst kann sie uns nämlich auch geoffenbart werden. Erst muss man glauben, was Gott geoffenbart hat. Und dann wird es uns tatsächlich geoffenbart. Gott kann keinem Menschen etwas offenbaren, es sei denn, er glaubt es. Anders geht es nicht. Der einzige Zugang, den wir zu Gott haben, ist im Glauben. Und die einzige Möglichkeit, wo Gott zu uns reden kann, ist, dass dieser Glaubensweg geöffnet ist. Dieser neue, lebendige Weg. Für mich einfach sehr wichtig, denn seid ehrlich, wenn wir als Gläubige das Blut des Lammes besingen. Und das ist ja der Kern der göttlichen Botschaft. Ja, warum denn? Ja, warum denn? Weil das Leben im Blute ist. Und deshalb musste das Lamm Gottes sein göttliches Blut, in dem göttliches Leben war, vergießen, damit die bluterkaufte Schar das göttliche Leben, das in seinem Blute war, empfängt. Und das ist ewiges Leben. Brüder und Schwestern, das ist nicht nur eine Lehre. Das ist göttliche Realität. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Der hat eine fromme Theorie. Bibelverse kann jeder wiederholen. Wir möchten die Erlebnisse mit Gott haben. Also für alle, die noch Mühe hatten mit dem Sündenfall. Brüder und Schwestern, glaubt es. Es war notwendig, dass die Erlösung im Fleischesleibe geschehe, weil die Übertretung im Fleischesleibe geschah, dass sie durch Blut geschehe, weil die Übertretung in Fleisch und Blut war und deshalb die Erlösung direkt aus dem Fall herausgenommen und wieder Gott zugeführt, aus Gnaden versöhnt, Vergebung aller Schuld und aller Sünde, weißer denn der Schnee. Und wenn Johannes schreibt, noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Es wird offenbar. Wir werden ihm gleich sein. Er ist uns gleich geworden, an Gebärden als Mensch erfunden, durch die gleichen Prüfungen gegangen, aber ohne Sünde, damit er den Preis bezahlen konnte. Zurück zu dem Gedanken, die Jünger folgten dem Meister in seine Wohnung. Sie wollten mehr hören, sie wollten mehr erfahren. Wir müssen wissen, wo Gott heute wohnt, Ich werde unter ihnen wohnen. Ich will nicht all die Verse lesen. Ihr kennt sie auswendig. Braucht nur in 2. Korinther, dem 6. Kapitel von Vers 14 zu lesen, um zu wissen, wo Gott wohnt. Wo Gott wohnt. Lesen wir es, damit es alle aus der Heiligen Schrift erfahren. 2. Korinther, 6. Kapitel. Ich lese von Vers 16. Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Göttern? Wir sind ja der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Hier kommt die Bedingung der Absonderung, der Herausrufung. Vers 17, darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen, und ich will euch Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also die Frage, wo wohnt Gott heute? Er wohnt unter seinem Volk. Wer ist sein Volk? Sind es all die Gemeinschaften, die auf eigenen Wegen gehen, glauben, was sie wollen, tun, was sie für richtig halten? Oder ist es der Leib des Herrn, der Tempel des lebendigen Gottes? Gott hat einen Tempel, er hat einen Leib. Ich will bauen meine Gemeinde. Petrus schreibt, dass sie als lebendige Steine auferbaut werdet zu einem geistlichen Hause, um Gott im Geiste das Dankopfer der Lippen darzubringen. Und ehe dieser Aufbau der Gemeinde des Herrn stattfinden kann, muss das ursprüngliche Fundament freigelegt werden. So war es beim 2. Tempel. Esra, Nehemia und all diese Männer Gottes, die zurückgekehrt waren aus der babylonischen Gefangenschaft, die haben doch nicht irgendwo gebaut. Die sind zurückgekehrt nach Jerusalem auf den Tempelberg. Und ehrlich gesagt, wenn wir uns als Menschen, als Bibelgläubige, das Volk Israel und den Gott Israels liebende Menschen betrachten, dann schmerzt es uns, wenn auf den Postkarten Jerusalems dieses scheußliche Ding, der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee stehen. Die gehören da nicht hin. Die gehören da nicht hin. Und eines Tages werden sie nicht mehr da sein. Aber wie der Prophet Daniel gesagt hat, ihr werdet den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte stehen sehen. Brüder und Schwestern, wir wollen gar nicht näher auf die Dinge eingehen. Aber die Zeit drängt. Und Gott wird die Endereignisse wirklich in seine Hand nehmen müssen. Ja, er wird sie nehmen. Als wir hörten, dass Gaza geräumt wird, haben wir einfach gesagt, God bless you, Mr. Sharon. Gott segne dich, Mr. Sharon. Denn Gaza gehört zu dem Gebiet, das Israel unter Josua nicht eingenommen hat. Josua Kapitel 13 von Vers 1. Und dann muss man zum Propheten Habakuk gehen, ist es wohl, um zu wissen, dass Gott es auch jetzt so gefügt hat, dass es eben nicht so gedacht war, dass, ja, Zephania zweites Kapitel, Vers 4, denn Gaza wird öde werden und Aschkelon zur Wüste, Aschdod wird am hellen Mittag entvölkert und Ekron von Grund auf zerstört werden. Dann kommt es immer weiter und weiter. Man muss einfach wissen, wo und wie die göttliche Heilsordnung auch für Israel ist. Und die Grenzen gehen tatsächlich bis zum Euphrat. So hat es Gott, der Herr, dem Abraham verheißen. Vom Bach Ägyptens bis zu dem großen Strom Euphrat. Und ich sage euch heute schon, das, was in Offenbarung 16 geschrieben steht, wird sich erfüllen. Der Euphrat wird austrocknen. Und so wie die Araber den Jordan umleiten wollten und Israel eingreifen musste, so wird es geschehen. Der Euphrat, der in der Türkei entspringt und seinen Anfang nimmt, dann kommt die Verpflichtung, wenn sie zur EU gehören, dass sie zu handeln beginnen. Glaubt es mir, alles, was jetzt vor sich geht, ist Endzeitprophetie in ihrer Entwicklung, in dem Geschehen. Man muss es nur von der Heiligen Schrift aus betrachten und dann kann man nur sagen, wenn dies alles zu geschehen beginnt, dann hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Wir haben ja, so Gott will, eine schöne Israelreise geplant. Aber ich schreibe hier, nur wenn die Zeit noch sein wird. Geplant ist sie vom 3. oder ja vom 2. bis 13. Mai. Geplant ist die schöne Reise. Wir bitten alle mitzumachen, die nur mitkommen können. Aber ich sage euch, die Zeit drängt. Niemand weiß, wie lange es noch dauern wird, aber eines wissen wir alle. Die Gnadenzeit hat begonnen und nach meinem Dafürhalten verzieht Gott nur. Er verzögert nicht, er verzieht um der Auserwählten willen, bis die Letzten herausgerufen werden, die zum ewigen Leben bestimmt sind. Sonst hätte es schon längst gekracht. Und als Bin Laden, das habe ich ja gesagt, am 11. September, ich war gerade in London und habe dort spät die Nachrichten gehört. Er sagte, alle Bomben oder Atombomben, was immer es war, die wir jetzt bauen, tragen den Namen Hiroshima und alle sind auf die USA gerichtet. Und wir werden aus den USA ein Hiroshima machen. Und dann denken wir daran, was Bruder Branham in der letzten Vision gesehen hat, dass Amerika, dass die Botschaft abgelehnt, dass den Tag der göttlichen Heimsuchung nicht erkannte. Und Brüder und Schwestern, ich bin heute nicht hier, um ein Urteil zu fällen. Das sei ferne. Aber all die großen Evangelisten, wir wollen sie nicht mit Namen nennen, all die großen Evangelisten, die von Gott nichts gehört hatten, aber durch den Dienst Bruder Brennhams, durch das übernatürliche Wirken Gottes im Dienste Bruder Brennhams überhaupt einmal mit dem vertraut gemacht wurden, was Gott in unserer Zeit tut und dann allesamt daran vorbeigegangen sind. Und ich schreibe es in dem jetzigen Rundbrief, das hat mich innerlich zerrissen. Hauptevangelisten und Leute, die in der Erweckung eine große Rolle gespielt haben. Wisst ihr, was sie getan haben? Sie haben den Leibbruder Brennhams, dem Satan, zur Vernichtung übergeben. Gemäß 1. Korinther, dem 5. Kapitel. Als ich das las, da dachte ich bei mir selber, wie ist das möglich, dass Menschen, und ich kenne diese, besonders diese beiden Personen persönlich von oder seit 1958, Für den einen habe ich sogar übersetzt. Und wenn man dann darüber nachdenkt, mitgesehen, gehört, die Inspiration, den Anfang gefunden, einen Dienst zu beginnen und dann, nachdem Bruder Brenim heimgegangen war, bekannt zu geben, wir hatten vom Herrn den Auftrag, ihn zu warnen, und wenn nicht, dann wird er hinweggenommen werden. Leider kamen sie mit der Behauptung erst nach dem Tode Bruder Brenhams und nicht schon vorher. Behaupten aber, dass sie vorher vom Herrn die Weisung bekommen hatten, Bruder Brenham zu warnen, dass er eben die Dinge nicht lehren soll, die er lehrt, und so weiter. Ich habe bei mir selber gedacht, wie schrecklich, wenn Menschen schon nicht erkennen, was Gott tut, wenn Blinde Blinde leiten, das ist schon schlimm genug. Aber dann, den Mann Gottes, seit den Tagen Jesu Christi, der größte Gottesmann auf Erden, mit einer göttlichen Berufung, heilsgeschichtlichen Auftrag, und dann dem Volke zu sagen, wir hatten den Auftrag, ihn zu warnen. Er hat sie nicht warnen lassen. Deshalb hat Gott ihn hinweggenommen. Umso, und das kann ich auch bezeugen als jemand, der von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent reist, überall die gleiche Frage. Nicht in einem Land, in allen Ländern. Sofern ich Bruder Brenham erwähne, dann kommt die Frage, ja, aber ist er zum Schluss nicht abgefallen? Hat er nicht zum Schluss gelehrt, was nicht richtig ist? Überall, überall auf der ganzen Welt haben diese Leute die Saat gesät, um den Dienst Bruder Brenhams und das, was Gott damit verbunden hat, zunichte zu machen, damit sie so weitermachen können wie bis jetzt. Und dann, auch das möchte ich heute freimütig sagen, als ihnen das nicht gelungen war und wir die ersten Jahre hinter uns hatten und über 70 Länder besucht worden waren, hat der Feind tatsächlich auch bei uns zugeschlagen, um vorher den Botschafter und nachher die Botschaft unmöglich, unglaubwürdig zu machen. Aber dank sei Gott, er wird sich nicht aufhalten lassen. Das Wort des Herrn wird die Enden der Erde erreichen. Und die göttliche Botschaft ist vor dem zweiten Kommen Christi gesandt worden. Und alle, die aus Gott sind, werden die Stimme Gottes hören. Die Jünger gingen damals mit in die Wohnung des Herrn, um zu erfahren, was er ihnen im kleinen Kreise zu sagen hat. Ich habe das Empfinden, dass eine Versammlung ein solch kleiner Kreis ist, dass wir nicht irgendwo in der Zerstreuung zufällig zusammenkommen, sondern dass wir zusammenkommen mit dem einen Wunsch, dass der Herr in unserer Mitte ist, dass er mit uns redet, dass er uns das Verständnis für die Schrift öffnet, dass er uns die Zusammenhänge im Wort, im Alten und Neuen Testament zeigt. Wir brauchen uns nicht anzustrengen, es wird uns einfach von Gott aus Gnaden geschenkt. Also, er hat Wohnung unter uns genommen, aber seit Golgatha, seit vollbrachter Erlösung, gekrönt von der Auferstehung, wohnt der Herr in uns. Ich werde Wohnung in euch nehmen. Wir bilden den Tempel des lebendigen Gottes. Und Bruder Branham wurde zu den Auserwählten mit seiner Botschaft gesandt. Und ihr seht es an der Formulierung. Unser Herr tat seinen Mund auf, um das zu verkündigen, was seit Grundlegung der Welt verborgen war. Hier haben wir den Zusammenhang. Wir vor Grundlegung der Welt auserwählt, um das zu erfahren, was im Heilsratschluss unseres Gottes vor Grundlegung der Welt schon beschlossen worden war. Brüder und Schwestern, es gibt nichts Schöneres auf Erden, als in der Gegenwart Gottes versammelt zu sein. Amen. Und sich dessen bewusst zu sein. Sich dessen bewusst zu sein. Hier redet nicht ein Prophet oder ein Prediger, sondern hier redet Gott durch sein Wort zu uns und offenbart es uns durch den Heiligen Geist. Wir haben keine Botschaft, Bruder Branhams. Wir haben die göttliche Heilsbotschaft, wie sie am Anfang war und jetzt am Ende neu auf den Leuchter gestellt wurde. Und wenn manchmal innerhalb der Botschaft oder den Predigern die Formulierung angewandt wird, wir verherrlichen Gott in Bruder Branham, dann habe ich einen direkten Widerstand. Einen direkten Widerstand. Denn wir verherrlichen Gott nur in Jesus Christus, unserem Herrn. Propheten sind Boten Gottes, sind Wegweiser, sind Verkündiger der Wahrheit. Aber Jesus Christus ist Gott geoffenbart, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Gott, er spricht, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Wir geben allen Propheten den Platz, den Gott ihnen gegeben hat, bis hin zu dem Ausspruch, wer einen Propheten aufnimmt, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. Das genügt mir doch. Mehr brauche ich doch gar nicht. Stellt euch vor, stellt euch, wir alle, die wir heute hier versammelt sind, werden mit Bruder Branham am Tage, wenn die Krönung stattfinden wird, wenn die Siegeskronen verteilt werden, werden wir genauso da sein wie er. Wir alle. Denn er war gesandt um unsretwillen, damit wir aus seinem Munde das Wort Gottes hören. Und weil wir ihm glauben, glauben wir Gott, haben Gott Recht gegeben. Und deshalb kann der Herr uns sein Wort offenbaren bis dahin, dass der Wille Gottes geschehe. Ich habe auf all die Stellen im Alten Testament, wo Gott zu David und zuerst zu Mose gesprochen hatte von der Wohnung, von dem goldenen Leuchter, wie alles gesalbt wurde, um Gott geweiht zu werden, die ganze Wohnung des Allmächtigen, alles, jedes Gerät, der Altar, alles wurde gesalbt und gesalbt und durch die Salbung Gott geweiht. Brüder und Schwestern, jedes Glied am Leibe Jesu Christi muss mit heiliger Salbung gesalbt werden, muss Gott geweiht sein. Unser Wille muss sein Wille, sein Wille muss unser Wille werden. Möge Gott, der Herr, seinen Weg mit uns allen haben. Ich sage euch, er hat uns um sich geschart und hat mit uns geredet. Ich sage euch, aufgrund des Wortes des Herrn, wie wir es aus 2. Korinther, dem 6. Kapitel gelesen haben, gehören wir zu den Herausgerufenen, Herausgekommenen, alles hinter uns gelassen und einen neuen Anfang mit Gott gemacht. Und wir bilden den Leib des Herrn, den Tempel Gottes, die Gemeinde Jesu Christi. Und so wie das Haupt auferstanden ist, so steht es geschrieben in 1. Petrus 1, sind auch wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn. Und so haben wir ihn, den Auferstandenen, in unserer Mitte, wie die Jünger damals, als er nach der Auferstehung zu den Seinen kam und mit ihnen über das Reich Gottes sprach. Aus Mose, aus den Psalmen, aus den Propheten und wie er jetzt aus dem Alten und Neuen Testament alles zusammenfasst und uns offenbart. O gelobt, gepriesen sei der Herr, der allmächtige Gott. Und ich sage wie am Anfang, wir sind nicht klug, ersonnen in Fabeln gefolgt, sondern haben das kostbare, ewig bleibende Wort Gottes in uns aufgenommen. Der göttliche Same ist in unsere Herzen hineingesät worden und jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Der Sohn Gottes bringt Söhne und Töchter Gottes hervor. So wie er ist, so werden wir sein, weil er wurde, wie wir hier auf Erden sind. Brüder und Schwestern, für mich etwas Wunderbares, etwas Herrliches, dass Gott sein Volk sammelt aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und lass mich das noch zum Schluss hinzufügen. Gott hat uns nicht aus all den Irrtümern und Irrlehren herausgeführt, damit neue Irrtümer entstehen und neue Irrlehren vorgetragen werden. Ich denke da besonders an den Bruder in Johannesburg, der mir ins Gesicht sagte, während wir eine Tasse Tee zusammengetrunken haben: Bruder Frank, du verkündigst die Botschaft ja gar nicht. Ich dachte bei mir selber, jetzt habe ich alle Kontinente in all den Jahren besucht, habe Tag und Nacht meines Lebens geopfert für eine Sache. Und ich fragte ihn ja, was meinst du? Und dann kam die Antwort, du predigst ja nicht die sieben Donner, und die sieben Donner sind die Botschaft. Ich habe die Tasse Tee nicht mehr zu Ende getrunken. Ich habe mich erhoben und bin gegangen. Betrübt über die Irreführungen innerhalb der Botschaft von Brüdern, die unter falschem Einfluss stehen, etwas gelten möchten und immer eine Sonderoffenbarung dem Volke vortragen und dann davon abhängig machen, dass nur, wenn sie glauben, was der Mann ihnen vorträgt, dann sind sie dabei. Und wenn sie nicht glauben, was er ihnen vorträgt, dann sind sie nicht dabei. Nicht mit uns, nicht mit mir. Wir sind nur dabei, wenn wir glauben, wie die Schrift gesagt hat. Nicht wie irgendjemand irgendwann erfindet, sondern wie Gott uns durch sein Wort gelehrt hat. Und wenn geschrieben steht, sie werden alle von Gott gelehrt sein, dann brauchen wir niemand, der mit einer Sonderoffenbarung kommt, um die Menschen an sich zu binden. Dann brauchen wir Leute, die die Offenbarung Jesu Christi empfangen haben und die Verbindung zu Gott gefunden haben. Die Verbindung zu Menschen nimmt uns aus der Verbindung mit Gott heraus. Wir können nur mit Gott verbunden bleiben, solange wir in seinem Worte sind. Wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt, das ist die Bedingung. Mögen alle mit ihren Lehren kommen, das sind verschiedene Winde, wie Paulus es schon zum Ausdruck gebracht hat, von dem Wind der Lehren, der überall über die Lande hin fegt. Aber wir haben die Gnade und schätzen es, dass Gott uns die Ehrfurcht vor seinem Wort ins Herz gelegt hat und danken ihm gleichzeitig dafür, dass wir das Vorrecht haben, in seiner Gegenwart versammelt zu sein und seinem Worte nichts hinzuzufügen und nichts wegzunehmen, sondern wirklich zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht. Und dafür wollen wir dem Herrn heute danken. Wo hast du deine Wohnung? Wir möchten zu dir kommen. Wir möchten mehr hören. Er wohnt mitten unter seinem Volke. Wir dürfen seine Gemeinde sein. Und die Verheißung, die er gegeben hat, bleibt bestehen. Ich werde bei euch sein alle Tage bis an der Weltende. Auch die Verheißung, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber der Heilige Geist kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit führen. Er wird euch das Zukünftige verkündigen. Wir könnten noch sehr viele Bibelstellen mit einbeziehen. Denkt daran, Offenbarung 2 und 3. Der Herr wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Auch heute wandelt er in unserer Mitte. Auch heute spricht er zu uns. Heute offenbart er uns sein teures und heiliges Wort. Ihm, unserem Herrn und Erlöser, sei Dank und nochmals Dank für das teure und heilige Blut des neuen Bundes, für sein teures und heiliges Wort, für seinen heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Nicht aus Tradition, sondern aus dem Herzensverlangen heraus. Lasst uns singen, so wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm. Ich komm. Lasst uns noch weiter die Häupter gebeugt halten, stillen Gebet vor Gott verharren. Ich möchte fragen, ob einige hier sind, die in das Gebet jetzt mit einbezogen werden möchten. Was immer euer Anliegen ist, niemand sollte aus einer Versammlung herausgehen, ohne dass sein Herzensverlangen gestillt wurde. Jedes Mal, wenn der Herr eine Versammlung hielt, kamen die Menschen, die mühselig und Beladenen, die Kranken, die Aussätzigen, die Gichtbrüchigen, alle kamen. Und du hast allen geholfen, o Herr. Und du bist heute in unserer Mitte. Und wo du bist, ist Herrlichkeit. Wo du bist, ist Rettung. Wo du bist, ist Heilung. Wo du bist, ist Auferstehungskraft. Wir danken dir für deine Gegenwart, o Herr. Wir bitten dich jetzt, schenke allen den Mut. Allen den Mut, ihre Hand zu heben, zu glauben und zu empfangen. Während wir noch die Häupter geneigt halten, lasst mich fragen, wer ein Anliegen hat, hebt kurz die Hand. Überall, 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 überall. Was immer es sein mag, wir haben es gehört, werfet euer Vertrauen nicht weg. Es bringt eine hohe Lohnvergeltung mit sich. Was hat der Engel des Herrn, Bruder Brenim, gesagt? Wenn du erreichst, dass die Menschen dir glauben, wird deinem Gebet nichts im Wege stehen. Ich bitte heute nicht darum, dass ihr mir glaubt. Ich bitte darum, dass ihr Gott glaubt. Dass ihr Gottes Wort glaubt. Und wer glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Auch heute hier an diesem Ort. Wer heute glaubt, wird heute die Herrlichkeit Gottes schauen. Lasst uns beten. Gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für alle Verheißungen, o Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist Retter, Heiler, Befreier. Du taufst mit Geist und Feuer. Du salbst dein Volk mit heiliger Salbung. Du nimmst Wohnung in unserer Mitte. Und wir kommen zu dir, damit du uns über deine Wege belehrst und uns aus Gnaden Offenbarung schenkst. Geliebter Herr und Heiland, möge heute die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes offenbar werden. Der ganze Sieg von Golgatha, der ganze Sieg von Golgatha werde heute hier offenbar durch die Auferstehungskraft Jesu Christi, unseres Herrn, der gelobt ist in alle Ewigkeiten. Halleluja, Halleluja, Dank sei dir, Halleluja. Maranatha, können wir einander zurufen. Ihr mögt euch setzen, welch ein Lied wird wohl am besten passen. Nummer 7, Herr, du hast Großes an uns hier getan. Halleluja. Brüder und Schwestern, Gott hat uns gnädig heimgesucht. Es ist nicht die Wucht, die Stimme eines Predigers, sondern die Wucht liegt im Worte Gottes. Das Wort kehrt nicht mehr zurück. Prediger kommen und gehen, Propheten waren und sind nicht mehr, aber Gott ist immer. Das Wort ist uns geblieben. Gedenkt auch meiner in euren Gebeten. Es geht weiter in Europa. Aber ich habe noch eine Bitte, dass wir gemeinsam die letzte Strophe von Lied Nummer 7 betend singen. Betend singen und dabei ganz Europa und die ganze Welt im Gebet vor Gott bringen, dass er durch alle Lande und in aller Welt Gnade schenkt, dass die Seinen Gottes Wort hören.